Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio von Kirche in Not in München, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist die katholische Presseschau zu aktuellen Themen aus Kirche und Welt. Mein heutiger Gast ist Anjan Christoph Wimmer, Chefredakteur der Catholic News Agency Deutschland. Herr Wimmer, schön, dass Sie mal wieder da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freut mich sehr.
Abtreibung, ein Menschenrecht. So jedenfalls sieht es der sogenannte Matic-Bericht, den das EU-Parlament mit Mehrheit angenommen hat. Abtreibung als Kassenleistung und, Zitat, Teil der weiblichen Gesundheitsfürsorge. Medizinisches Personal soll eine Mitwirkung an Abtreibungen aus Gewissensgründen nicht länger ablehnen können. Da schrillen die Alarmglocken in Sachen Religionsfreiheit und Lebensschutz. Stefan Bayer gibt in die Tagespost Reaktionen von Kirche und Lebensschützern auf den Matic-Bericht wieder. Als Rückschlag für die Menschenrechte, das Lebensrecht und die ärztliche Gewissensfreiheit wertet Paul Kullen, Vorsitzender der Ärzte für das Leben, den Matic-Bericht. Die Annahme des Matic-Berichts sei einer der größten Angriffe auf die Menschenrechte in Europa seit Jahren. CNA Deutsch zitiert die Reaktion des Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner aus Salzburg. Abtreibung als Gesundheitsmaßnahme und als Menschenrecht einzustufen, entwürdigt das ungeborene Kind und ist ethisch unhaltbar. Ja, Herr Wimmer, dieser Bericht ist verabschiedet. Was ist denn da jetzt konkret zu erwarten und vor allem, ist das noch zu stoppen?
Was wir jetzt gerade erleben, ist tatsächlich Geschichte im Werden. Also manche Leute bemühen den Begriff des Dammbruchs, andere sprechen von einem Menetekel. Ich glaube, was wir sehen werden, ist eine unheimlich bittere und auch schwierige Verhandlung, ja vielleicht sogar Grabenkämpfe, in denen auch und gerade wir Christen eine wesentliche Rolle spielen werden müssen mit Blick darauf, was ist ein Menschenrecht und wer hat ein Recht auf Leben? Leider im Herzen Europas, ausgerechnet dort, wo das Leben verteidigt werden sollte und wo die Werte eigentlich klar formuliert werden sollten, wird nicht nur das Recht auf Leben, sondern auch die Gewissensfreiheit der Ärzte, der Pfleger und so weiter plötzlich preisgegeben.
Zu den Reaktionen der katholischen Kirche. Es gab ja auch eine Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz gegen den Matic-Bericht. Der letzte Satz aber hat einige Beobachter stutzig gemacht. Sinngemäß steht da, die Bischöfe verwahrten sich, Zitat, gegen jeden Versuch, von Populisten und Extremisten vereinnahmt zu werden, die nur vermeintlich, so Zitat, christliche Positionen vertreten, die sie anderswo ignorieren. Da fragt man sich, sind die Fronten denn beim Lebensschutz so verhärtet und welcher Weg führt da raus aus diesem Dilemma?
Sie sprechen was ganz Wichtiges an. Das Schlamassel geht also nicht nur durch die üblichen Sollbruchstellen, christlicher Glaube zum Beispiel oder moralisches Verständnis von Leben, sondern sie sind stark politisiert und leider bemühen auch viele Bischöfe da eine sehr angestrengte, ja, vielleicht sogar Rabulistik, um versuchen zu können, wenigstens zu vermitteln. Ich glaube, bei Grabenkämpfen und leider befinden wir uns in solchen, ist das nicht oft hilfreich.
Und ein Weg, der rausführen könnte?
Ja, die klare Formulierung dessen, was wir haben, glaube ich, in der Heiligen Schrift, in der Tradition, im Magisterium, in einer Enzyklika wie Evangelium Vitae von St. Johannes Paul II., das, glaube ich, sind die Wege nach vorne für uns, gerade für uns Katholiken, aber auch generell für eine Zukunft, für uns und für unsere Nachkommen.
Bleiben wir bei der Politik. Die Wahlplakate hängen vielerorts schon. Ende September ist Bundestagswahl. 16 Jahre Angela Merkel werden dann Geschichte sein, die Große Koalition wahrscheinlich auch. Was ist aus katholischer Sicht zu sagen zu den vergangenen 4 Jahren im Parlament? Die Bilanz falle durchwachsen aus, bilanziert Steffen Zimmermann auf katholisch.de. Schließlich wurde seit dem Start der Großen Koalition im März 2018 wiederholt deutlich, wie sehr sich Kirche und Politik inzwischen voneinander entfernt haben und wie gering der katholische Einfluss und die Rücksichtnahme der Politik auf katholische Befindlichkeiten noch ist. Herr Wimmer, teilen Sie diesen Befund der Entfremdung und woran machen Sie es fest?
Ich teile den Befund. Ich finde alles sogar noch viel bedenklicher oder, wenn man will, schlimmer. Insofern wir es hier mit einer Gemengelage zu tun haben, wo diese Spannungen auch innerhalb der Kirche, gerade auch in der deutschsprachigen Kirche, auch in den deutschen Bistümern angekommen ist und verhandelt wird, was ist politisch-katholisch vertretbar. Schauen wir auf Positionen, zum Beispiel des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, einzelne Bischöfe und wie diesen widersprochen wird, andererseits ja, zum Teil aus Rom, aber auch von deutschen Bischöfen. Und ich glaube, dass hier gerade die Verhandlungsmasse ist, wo sich etwas bewegen muss, wo ein Ruck kommen muss. Und dieser Ruck, der steht allerdings im Moment noch aus, weil eine Art Schockstarre da ist, eine Art Lähmung, auch und gerade was den synodalen Weg und die synodalen Prozesse angeht. Und das wird sich lösen müssen.
Und wo würden Sie sich von Christen mehr Stimme in der Politik wünschen oder umgekehrt, dass die Politik mehr umsetzt von dem, was Christen wichtig ist?
Ich glaube, Papst Franziskus hat uns da ein wunderbares Beispiel gerade gegeben, in dem er promulgiert hat, dass ein Politiker auf dem Weg der Seligsprechung ist, Robert Schumann. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen den ganzen Menschen aus einem Guss, auch in der Politik, jemand, der von seinen Werten, auch von seinen christlichen Werten, von seinem Glauben überzeugt ist und der versucht, Jesus Christus anzunehmen und auch zu leben in der Berufung und im Beruf zum Beispiel als Politiker, so wie ich vielleicht oder hoffentlich als Laie, als Ehemann und so weiter.
Und ist der Platz dafür, jetzt etwas sehr provokant gefragt, denn noch in den großen Volksparteien, CDU, CSU, SPD, waren ja immer auch Sammelbecken für engagierte Christen unterschiedlicher Ausrichtung zwar, aber dennoch, ist diese Chance vertan oder gibt es da noch einen Weg hin?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Chance da ist und dass der Einfluss, den man nehmen kann als katholischer Christ, in jeder Partei fast schon der gleiche ist. Ich würde also die Krise als Chance beschreiben. Natürlich, die Tradition der Volksparteien ist wichtig und muss gepflegt werden, auch mit Blick darauf. Aber mittlerweile haben wir eine Möglichkeit, als Christ engagiert in fast jeder Partei uns stark zu machen und dann aber auch für Veränderungen zu drängen, was zum Beispiel das Programm, was zum Beispiel mit Blick auf die biomedizinische Ethik, ja, die Politik sein soll.
Würzburg wurde an einem heißen Sommertag Schauplatz einer grausamen Bluttat. Ein 24-jähriger Mann tötet 3 Frauen, 9 Menschen werden verletzt. Der aus Somalia stammende Attentäter ist psychisch krank. Seine Taten aber scheinen von islamistischem Gedankengut befeuert worden zu sein. Und wieder einmal stellt sich die Frage, wie umgehen mit religiösem Fanatismus? Jörg Phil Friedrich sieht in die Welt keine Religion vor Radikalisierung gefeit. Radikaler, selbstsicherer Glaube, der sich zugleich in einer machtlosen Position erlebt, wird den Terror immer als Option entdecken. Selbstverständlich muss die Gesellschaft den Terrorismus bekämpfen. Klar ist aber auch, dass Terroristen sich nicht davon überzeugen lassen werden, dass ihr Kampf aussichtslos ist. Auf jeden Fall werden sich immer wieder radikalisierte Glaubenskämpfer finden, die den Weg in den Terrorismus gehen. Ja, die Bilder, Herr Wimmer, von solchen Gewalttaten ähneln sich und es ähneln sich auch die Appelle, auch die radikalen Zuspitzungen, sagen wir mal so, auf beiden Seiten des politischen Lagers. Und irgendwie wirkt das Ganze auch irgendwie hilflos. Was kann, was sollte Kirche jenseits von Gebeten, wir haben das in Würzburg erlebt, der Seelsorge für die Betroffenen, vielleicht kann und sollte Kirche beitragen im Kampf gegen den Terror?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, die auf mehreren Ebenen beantwortet werden kann und wahrscheinlich auch muss, um dem ein bisschen wenigstens gerecht zu werden. Auf der einen Seite haben wir die Ebene der Weltkirche. Papst Franziskus macht das ganz konkret im interreligiösen Dialog, vor allem auch und gerade mit dem Islam. Ich erinnere an das Dokument der Brüderlichkeit von Abu Dhabi, die Irakreise, diese Gebete, die gemeinsamen, die auch formuliert sind, zum Beispiel in Enzykliken, dass sie nicht nur für Christen, sondern auch für abrahamitische Religionen betbar sind und hier einen gemeinsamen Nenner zu schaffen. Das ist die große Ebene. In der kleinen Ebene für uns konkret kann es bedeuten, dass wir versuchen, aus der Nächstenliebe heraus, aber auch der Erwartung der Nächstenliebe gegenüber unseren Hirten, genauso wie unseren Politikern, uns dafür einsetzen, dass das eine mit dem anderen aber nicht verwechselt wird. Und zum Beispiel politische Fragen wie in Würzburg wie andernorts, was die Migrationspolitik betrifft, nicht verwechselt werden mit religiösen oder auch psychopathologischen, die ja leider da oft oder fast immer eine Rolle spielen.
Der zweite Mann im Vatikan war Ende Juni in Berlin. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin war zu Besuch. Anlass waren 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl. Mit im Gepäck hatte Parolin auch den ein oder anderen diplomatischen Hinweis zur Situation der Kirche in Deutschland. Katholisch.de berichtet, Parolin rief dazu auf, sich wieder auf eine Einheit zu besinnen, die nicht von der Zustimmung zu gemeinsamen Visionen und Orientierungen abhängt, wie in der Politik üblich, sondern von der Verwurzelung in Gott. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hörte aus der Predigt die Sorge, dass sich die Kirche in Deutschland in manchen Punkten verliert. Ja, dass es zwischen den Zeilen immer um den synodalen Weg geht und dass der in Rom nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt, das ist ja allseits bekannt. Doch nun hat der Papst ja selber einen synodalen Weg für die Weltkirche angekündigt, der jetzt im Herbst 2021 beginnt und sogar bis 2023 dauern soll. Was wird da vermeintlich, wir wissen es ja noch nicht genau, anders laufen als in Deutschland? Und was kann die Kirche in Deutschland davon lernen?
Wenn man will, dass die wichtigen Fragen, die auch gerade der synodale Weg in Deutschland aufs Tablett gebracht hat und zur Verhandlung bringt, der muss, glaube ich, dem auch gerecht werden, dass das enorme Bedenken, wie Sie schon angesprochen haben, im Vatikan hervorgerufen hat, was den rechtlichen Rahmen angeht und dass der synodale Prozess der Weltkirche und die Synodalitätssynode, um es mal etwas salopp zu formulieren, diesen nicht gehen kann, weil der deutsche synodale Weg keine Synode ist, sondern sollte ein Prozess sui generis sein, ist jetzt vielleicht eine Debattenveranstaltung, aber eben eine sehr wichtige. Der synodale Weg weltweit, der muss dann eben auch die theologischen Bedenken und Fragen mit hineinflechten können. Und vom Ansatz her ist das, glaube ich, ziemlich gut konzipiert, um diese Kritiken und diese zum Teil auch ziemlich turbulenten Debatten im deutschsprachigen Raum mit hineinzubringen, genauso wie die Anliegen, die jetzt bereits schon der synodale Weg in Italien und andernorts identifiziert hat.
Ja, Herr Wimmer, danke für Ihr Hiersein, danke fürs Kommentieren.
Ich danke Ihnen, es war eine große Freude. Danke.